Deutschlandfunk, Kultur heute.
Träume, die gehören heute nicht mal mehr den Träumern. Sie werden abgehört von Schriftstellern. In Dresden fanden Europaträume auf die Bühne. Der Albtraum Ukraine-Krieg ersetzt sich fort. Nach der Moskauer Parade zum Tag des Sieges vom Wochenende, da schauen wir auf die Zeichen, die davon ausgehen. Dies zwei der Themen in Kultur heute, wozu sie Michael Köhler begrüßt. Gute Königin, böse Königin. Herrscherinnen, die sich nie begegneten. Kein Märchen, sondern Oper ist das. Of One Blood. Das ist der Titel einer Oper über Mary Stuart und Elisabeth I., der Stoff der englischen Königin und ihrer schottischen Rivalin. Und das blutige Ende, das sind Literatur und Bühnenstoffe. Zwei Herrscherinnen, ein Machtkampf, eine Hinrichtung. Die Bayerische Staatsoper hat die Oper des australischen Komponisten Brad Dean und seiner Librettistin Heather Betts uraufgeführt. Ein Fall für den Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. War das ein Abend über Blutsverwandte, territorial, über Glaubenskriege, Gewalt und Rache in unserer Zeit oder ganz was anderes, Jörn Florian?
Das war wirklich ein Stück, das ausschließlich mit historischen Quellen arbeitet, ungewöhnlich insofern. Die Librettistin ist zugleich auch noch die Gattin des Komponisten. Also ich denke, dass in diesem Haushalt sehr, sehr viel diskutiert wurde, auch was man wie dann verwendet. Und das ist schon ein fruchtbares Ergebnis. Wir haben Briefe, wir haben unterschiedliche Dinge aus den Archiven hervorgeholt von Heather Betts, die zu einer Oper wurden. Also kein Gegenwartsbezug, auch inhaltlich nicht, sondern der Versuch, die Beziehung oder die Nicht- oder vielleicht auch könnte man sagen die Anti-Beziehung dieser beiden Herrscherinnen einfach durch diese historischen Quellen darzustellen, wobei es dann schon, weil es ist ja Musiktheater und entsprechend braucht es auch was Theatrales, es schon so angelegt ist, dass wir verschiedene Entwicklungen und Konflikte auch in diesem Stück und auch auf der Bühne erleben. Also sprich, es gibt Mord und Totschlag und am Ende auch diese Hinrichtung. Das ist schon drin, aber erstaunlicherweise eben ohne jede Aktualisierung.
Also Grundlage sind Briefe und Gedichte, habe ich gelernt. Eine Anti-Beziehung. Sagst du, was sind denn diese beiden Frauen? Opfer von Machtkämpfen oder Rivalinnen, so wie in der Geschichte?
Ja, also was schon interessant ist, Brad Dean hat den beiden Herrscherinnen jeweils ein Consort, also eigentlich ein, man könnte auch sagen Hofschranzen, wenn man es etwas böse sagt, zur Seite gestellt. Zwei Herrscherinnen mit ihren jeweiligen Gruppen, mit ihren jeweiligen Peers, die, um es vorwegzunehmen, auf der Bühne auch nebeneinander überwiegend agieren, in einem Einheitsbühnenraum zwar, aber nebeneinander sind diese zwei Welten letztendlich. Und in dem Moment, in dem sich Mary Stuart versucht, Elisabeth I. anzunähern, da was nicht gelingt, da wird es dann ernst für sie, da kommt es dann zur Verurteilung, zum Tode. Das ist ein Setting, das Klaus Gut hier, der das inszeniert hat, in eine Art Laborsituation packt. Also wir haben am Anfang ein Mausoleum. In Westminster Abbey sind diese beiden Herrscherinnen ja begraben und man hat dort Wissenschaftler, die kommen und öffnen die Sarkophage und das Ganze ist sowieso so ein Experiment mit diesen, mit Figuren eben, die wie Forscher wirken, die gleichsam tasten sich an diese Figuren heran, wagen. Das ist eine Distanz und zugleich ist es sehr konkret, weil Gut auch sehr tiefenpsychologisch arbeitet. Ich finde das einen sehr, sehr guten, nicht historisierenden Zugang auch zu diesem Stoff. Das hält einem doch über weite Strecken, eigentlich bei Laune, wenngleich das mit Pause 3 Stunden dauert und ein Tick zu lang ist.
Jetzt haben wir also vom Regisseur Klaus Gut gehört, lassen wir über die Künstlerin, die Darstellerin und die Musik sprechen. Vera Lotte Böcker als gequälte Mary Stuart und als mächtige englische Königin Johanni von Ostrum. Wie haben die sich geschlagen und wie klingt das?
Brillant. Vera Lotte Böcker ist wirklich eine Bühnenerscheinung, aber Johanni von Ostrum macht es auch sehr gut. Alle Partien toll besetzt, die Chöre, die hier wichtig sind. Wir hören in das Finale hinein jetzt. Thank you. Brad Dean, er erfindet jetzt die musikalische Welt nicht neu, aber es ist ganz toll instrumentiert. Es gibt immer wieder historische Anklänge. Er arbeitet, könnte man sagen, mit einer historischen Folie, auf der dann sehr gewaltiges, gewalttätiges, auch Klangkolorit irgendwie auftaucht. Sehr schroff immer wieder. Wir haben es schon gehört, die Chorbehandlung ist toll. Die Vokalpartien sind virtuos wirklich geführt. Und es gibt auch ein Solo-Cembalo, das ganz ehrlich dann immer wieder hineinschneit, ein bisschen elektronische Musik. Auch das wäre der einzige Einwand, ein Tick zu lang. Man hat sich da irgendwann ein bisschen satt gehört, aber insgesamt auch durch die Leitung von Wladimir Jurowski am Pult des Staatsorchesters, des Bayerischen Staatsorchesters, ein auch vom Publikum wirklich extrem bejubelter Abend, der jetzt auf Tour geht weltweit, denn so eine große Produktion hat natürlich Co-Produktionspartner.
Brad Dean hat die Oper Of One Blood geschrieben, zusammen mit seiner Librettistin, seiner Frau Heather Betz. Jörn-Florian Fuchs sah das am Staatsschauspiel am Bayerischen in München. Das Buch Träume in Europa. Das sind zusammengestellte Traumnacherzählungen von Menschen aus Internetforen. Menschen erzählen sich da ihre Träume von Europa. Der Schriftsteller Wolfram Lotz hat das arrangiert und verdichtet. Und da tauchen dann plötzlich Justin Bieber und Boris Johnson oder Michael Jackson und Angela Merkel auf. Sowie Fragen nach Arbeitsplatzverlust oder Atombomben, was einem so in Träumen alles in die Quere kommt. Was den Schriftsteller daran reizt, das hat auch den Theaterregisseur Sebastian Hartmann beflügelt. Die Faszination des Unwahrscheinlichen. Herausgekommen sind Episoden mit Musik. Sebastian Hartmann inszenierte zuvor bereits schon zwei andere Stücke des 1981 geborenen Autors. Und Eberhard Spreng saß nicht nur im Parkett, sondern auch in Nebel und Wolken.
Ein Wolkenmeer. Darunter eine lange Tafel mit 10 in weite Gewänder gehüllten Gestalten, 2 klassizistische Holzpaneelen auf den Seitenbühnen. Mit einem ziemlich großen Bild, das ein wenig an das berühmte Abendmahlfresko von Leonardo da Vinci erinnert, beginnt Sebastian Hartmann seine Inszenierung der Träume in Europa. Wir sind entrückt, dem Himmel nah. Friederike Bernhardt begleitet am Klavier den langsamen Start ins Traumreich. Erste kleine Blickbeziehungen tauchen auf, dann Berührungen, später Liebkosungen. Klug gesetztes Licht lässt wunderschöne Faltenwürfe entstehen in den blassgrünen, altrosa und beigen Gewändern. Aber dieses Tableau vivant hat wenig zu tun mit der aseptischen Prosa, die Wolfram Lotz aus der Sichtung von diversen Traumforen gewonnen hat. Es sind dies knappe, aufs Faktische reduzierte Destillate von Träumen, reine Protokolle von Traumereignissen, denen alles Bedrückende, alles Euphorische und überhaupt alle Emotionen entzogen sind, die Träume normalerweise begleiten. Man fragt sich, ob das eigentliche Wesen von Träumen sprachlich überhaupt zu fassen ist. Die Lektüre dieser Träume in Europa jedenfalls überrascht durch Banalität.
Eine Gruppe von Jugendlichen waren gekommen, um vor uns aufzutreten. Alles, was sie taten, war, mit Händen und Füßen zu wedeln und zu schreien. Ich sagte, es gefalle mir nicht! Da wurden sie aggressiv und kritisierten mich. Wie kann es dir nicht gefallen? Du bist dumm!
Ein Abbild des Weltempfindens, wie es die Ankündigung verspricht, will sich in der Traumsammlung nicht offenbaren. Einige der durchgängig von einem nicht näher gekennzeichneten Ich-Erzähler geschilderten Träume beleuchten kuriose Transformationen des Alltags. Eine träumt von einer Nacht mit Justin Bieber, eine andere von einer ekelhaften Kontamination durch körperliche Annäherung. Sexuelle Obsessionen und Aversionen, sexualisierte Gewalt- und Missbrauchserfahrungen werden erzählt, auch die Angst vor Trennung und Verrat.
Nach einem Jahr treffe ich meine Frau an einem Hafen. Plötzlich taucht ein anderer Mann auf, mit dem sie zusammen zu sein scheint. Ich habe einen emotionalen Zusammenbruch, akzeptiere jedoch ihre Entscheidung.
Thorsten Ranft spricht den Text mit einer Mischung aus Schmerz und Abscheu. Zu keinem Zeitpunkt wird deutlich, was diese Traumsammlung des Wolfram Lotz mit Europa zu tun haben soll. So entortet, entpersönlicht, aus allen politischen und sozialen Kontexten herausgelöst, werden die Texte zu reinen Sprachereignissen, die keine assoziativen oder emotionalen Ablagerungen in den Gehirnen des Publikums hinterlassen. Auch der bildmächtigste Regisseur des deutschen Theaterbetriebs, auch Sebastian Hartmann, kommt mit solcherlei entkernter Literatur an sein Ende. Das schöne Bild vom Anfang ist längst aufgelöst. Die Tafel wird ab und wieder aufgebaut. Die Seitenpaneelen rollen zu immer neuen Bildkonstellationen über die Bühne. Körper werfen sich auf Wände und Böden. Das Ensemble rennt mit Schreckensgrimassen aufs Publikum zu. Umarmung und Abstoßung, Kampf und Liebe illustrieren Emotionen, die den Texten vielleicht einmal zugrunde gelegen haben.
Bei mir und schließe du.
Zu einem Liebeslied des Romantikers Friedrich Rückert findet sich das versprengte Ensemble dann doch noch einmal zusammen. Rettung verspricht nur die Musik. In einer ermüdend langen, dreieinhalbstündigen, texttreuen Regieübung hat Hartmann bewiesen, wie man im Theater mit Nebelmaschinen zaubern kann, wie man mit Licht Welten entstehen und vergehen lassen kann. Er hat sein opulentes Bildertheater auf eine stoisch erkaltete Literatur losgelassen, ohne dabei ihre Erzählungen zu illustrieren. Und er hat die Körper seiner 5 Akteurinnen und 5 Akteure in wilden Aufruhr versetzt. Aber das alles ist letzten Endes nur der Wirbel um den leeren Kern eines fragwürdigen literarischen Projektes.
Sagt Eberhard Spreng über Träume in Europa gesehen in Dresden. Die Mitglieder der Amsterdamer Schützengilde auf Rembrandts berühmtem Gemälde der Nachtwache, die wollten erkannt werden, weil sie dafür schließlich auch bezahlt haben. Sie treten aus dem Dunkel der Identitätslosigkeit. Eine Ausstellung in der Gemäldegalerie Alter Meister Kassel fragt nun nach der Identität des Urhebers selber. Welche Gemälde sind von ihm, sind ihm zuschreibbar, welche nicht? Wie verhält es sich mit den Selbstporträts Rembrandts? Sind es Kopien oder eigenhändige Varianten? Carsten Probst über eine Ausstellung in der Gemäldegalerie Alter Meister im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel.
Auch für heutige Betrachter wirkt das kleine Selbstporträt mit verschatteten Augen noch aktuell und kühn. Rembrandt malte es um das Jahr 1629. Das Gesicht liegt zur Hälfte im Schatten, so dass es kaum zu erkennen ist. Dennoch wendet es sich dem Betrachter zu, fast wie ein Halbwesen aus Traum und Wirklichkeit. Kein Wunder also, dass dieses Bild schon unter Zeitgenossen Aufsehen erregt hat. Vielleicht hat Rembrandt es ja gerade deshalb mehrmals gemalt. Oder hat er es vielleicht selbst malen lassen? Ganz so genau weiß man es nicht. Und kann denn eine Version, die vielleicht nicht von Rembrandt selbst stammt, genauso hochwertig und meisterlich sein wie ein Rembrandt selbst? Für die Forschung gilt die Version dieses Selbstporträts aus dem Besitz des Amsterdamer Rijksmuseums, die gleich am Beginn der Kasseler Ausstellung gezeigt wird, als das Original. Gleich daneben hängt eine Kopie, die der Kasseler Gemäldegalerie gehört und die selbst lange als das Original galt. So gut ist sie gemacht. Sie stammt ebenfalls aus der Zeit um 1630. Und dann hängt daneben noch eine weitere Version aus Privatbesitz, ebenfalls aus dieser Zeit. Als Urheberin steht neben den beiden Kopien Rembrandt-Werkstatt. Aber hinter der Bezeichnung verbirgt sich ein echter Zwiespalt der Kunstwissenschaft, sagt Kurator Justus Lange.
Was machen wir denn mit all diesen Werken, die wir keinem bestimmten Künstler zuweisen können? Und da ist der Begriff Rembrandt-Werkstatt natürlich erstmal ganz gesichert, sage ich mal. Aber natürlich die Frage, was heißt das denn im Einzelfall? Ist das immer der anonyme Werkstattmitarbeiter, von dem wir nicht so viel kennen? Und da können wir dann so alle Namen durchdeklinieren und kommen eigentlich nicht wirklich weiter. Und vielleicht ist einfach auch diese Vorstellung von Rembrandt als Einzelkämpfer sowieso völlig falsch und anachronistisch, sondern so ein Werkstattbetrieb bestand immer aus mehreren Händen.
Kann es also sein, dass selbst Werke, die heute eindeutig als Rembrandt-Originale gelten und sogar handsigniert wurden, das Werk mehrerer Maler in seiner Werkstatt oder aus Rembrandts Umkreis sind? Oder hat Rembrandt möglicherweise selbst mehrere Werke, die heute als Kopien seiner Werkstatt gelten, als Varianten von eigener Hand gemalt? Sind die Kopien also vielleicht Originale?
Das sind auch Fragen, die letztendlich am Beginn unserer Ausstellungsidee auch standen, eben auf dieses Jahr 1632 zu schauen, weil wir in Kassel 3 Gemälde aus dem Jahr haben und die sind sehr unterschiedlich gemalt. Das hat mich schon immer irgendwie fasziniert. Und die Frage ist eben, ist das nicht auch etwas, was Rembrandt gerade am Anfang, wenn er versucht, sich in Amsterdam zu etablieren als Maler, muss er ja auch erstmal zeigen, was er kann. Dass vielleicht diese Variationsbreite eine Vielfalt zeigen soll, was man alles bieten könnte.
Der Gedanke, dass Rembrandt, das Originalgenie der abendländischen Malerei schlechthin, Kopien seiner eigenen Bilder angefertigt haben könnte, galt über Jahrzehnte in der kunsthistorischen Forschung als undenkbar, als völlig ausgeschlossen. Und Justus Lange, seit vielen Jahren der Leiter der Gemäldegalerie Alter Meister in Kassel, betont zugleich auch, dass er keineswegs die Kopien nach Rembrandt wieder als Originale ausgeben und die Forschung zurückdrehen wolle. Aber es gibt eben noch weitere Grenzfälle. In der Ausstellung hängen zwei etwa zeitgleich entstandene Versionen von Rembrandts Selbstporträt mit Halsberge von 1629. Eine Version aus dem Mauritshaus in Den Haag, eine aus dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Lange galt die Haager Version als das Original. Röntgenuntersuchungen haben aber ergeben, dass die Nürnberger Version etwas früher entstanden sein muss. Aber von wem stammt dann die Haager Version, die vielen Forschenden seit langem als qualitativ besser erscheint? Und dann die erwähnten drei Bildnisse im Besitz der Kasseler Gemäldegalerie, die Rembrandt 1632 malte. Sie wirken in ihrem Malstil tatsächlich so unterschiedlich, dass man sie spontan kaum ein und demselben Maler zuordnen würde. Rembrandt hat seinen Stil also offenkundig variiert. Wer also ist dieser Rembrandt? Und wenn ja, wie viele? Die Kasseler Ausstellung gibt darauf keine Antwort, aber die Frage danach stellt sie durchaus offensiv.
Sagt Carsten Probst über eine Rembrandt-Ausstellung in Kassel. Der Konflikt neige sich dem Ende zu, sagte Präsident Putin zu Journalisten nach der traditionellen Militärparade am 9. Mai in Moskau. Uns interessieren weniger seine Drohungen an westliche Länder, der Ruf nach einem möglichen Vermittler, sondern die historischen Zeichen, die lesbar sind. Die Parade zum Tag des Sieges auf dem Roten Platz in Moskau hatte ja auch etwas von Zinnsoldatenaufmarsch. Aus Furcht vor Anschlägen und aufgrund von mangelndem Kriegsgerät fiel die Parade so klein aus wie noch nie. Die Osteuropa-Historikerin Susanne Schattenberg von der Uni Bremen, Verfasserin diverser Bücher zur Geschichte der Sowjetunion, habe ich gefragt, welche Zeichen sehen Sie?
Also eindeutig das Zeichen von Schwäche und eben nicht nur militärischer Schwäche, sondern auch technologischer, weil es für Russland in Nachfolge der Sowjetunion immer wichtig war, zu zeigen, dass man technologisch an erster Front dabei ist. Und wenn man dran denkt, dass letztes Jahr noch spekuliert wurde, obwohl die neue Superrakete Arechnik gezeigt wird, was dann nicht der Fall war, dann ist das schon ein herber Rückschlag, um nicht zu sagen Debakel, dass es eben diesmal gar keine Kriegstechnologie gab. Ich denke, vor allem ist es aber eben ein Eingeständnis, dass Russland nicht in der Lage ist, im Landesinneren sich vor Drohnen zu schützen und damit nicht mal das Heiligtum, den Roten Platz, wirklich sicher schützen kann und damit eben in der Drohnentechnik, in der Luftabwehr in die Defensive gekommen ist.
Am Ende eines Ihrer Bücher, eines kleinen Buchs zur Geschichte der Sowjetunion, da schreiben Sie über die Bedeutung der Geschichte für das gegenwärtige Russland. Und die Zukunft Russlands werde wesentlich aus der Vergangenheit begründet, lese ich da. Was wir da am Samstag gesehen haben, ist doch dann eine ziemlich klägliche Form des Erinnerns, wenn wir in Rechnung stellen, dass der große vaterländische Sieg doch so wichtig ist als Bezugspunkt für die Gegenwart, also als Sieg über Nazi-Deutschland, oder?
Ja, aber Putin lässt die Geschichte ja gerade wieder auferstehen. Also man könnte sagen, es ist zynisch gesagt ein großes Reenactment, eine Nachspielung. Das heißt, er führt ja seinen Krieg auch wieder gegen angebliche Faschisten und er behauptet ja auch wieder, der Westen hätte Russland verraten und verkauft und mit dem Feind allein gelassen. Und dann ist es eigentlich nicht weit zu der Parallele 1941, als deutsche Panzer vor Moskau standen und Stalin trotzdem die Parade appealt und jetzt sind es die ukrainischen Drohnen und er hält trotzdem die Parade ab. Also das heißt, er kann diese Blamage, die es ja ist, auch nutzen, indem er es für sein Feindnarrativ einsetzt und zeigt, wir müssen überall wachsam sein, der Feind ist überall und damit hat er ja auch das Abstellen des Internets begründet.
Sie sprechen vom Feindnarrativ. Wenn das fehlt, würde ein wesentlicher Teil der Geschichtserzählung fehlen. Ne? Also Geschichtsfälschung wird ja unter Strafe gestellt. Sehen Sie damit nicht dieses Siegesnarrativ beeinträchtigt?
Ja, aber ich denke, das Siegesnarrativ hält ohnehin keinem Faktencheck stand. Also Putin hat ja am Samstag gefeiert, dass die Rote Armee in 4 Jahren halb Europa befreit hat, während es seine eigene Armee im gleichen Zeitraum nicht einmal geschafft hat, 4 auf dem Papier bereits annektierte Gebiete zu besetzen. Und ich denke, dass ein kleiner Teil der Bevölkerung bereit ist, ihm alles zu glauben und der Großteil ohnehin sich wenig für Propaganda und Politik interessiert, sondern die mehr oder weniger berufen sich auf diesen Deal zwischen Putin und der Bevölkerung, dass sie sich nicht in Politik einmischen. Dafür garantiert er ihnen Wohlstand und das Internet zur Kommunikation und zum Amüsement. Und ich denke, das ist das viel größere Problem. Also wenn wir jetzt weiter Preissteigerungen, Kaufkraftverlust, Reallohnverlust sehen und das Internet weiter wieder abgeschaltet wird oder irgendwann auch dauerhaft abgeschaltet wird, dann ist das, glaube ich, ein viel größeres Sprengpotenzial als eine magere Fußgängerparade auf dem Roten Platz.
Sind das dann wesentlich also eher Bilder fürs Ausland? Ich habe, glaube ich, von Ihnen mal gelernt, dass Kommunikation über Macht und Gewalt in Russland eine große Tradition hat. Ne? Von Trotzki über Lenin, über Stalin bis zu Brezhnev, über den Sie eine Biografie geschrieben haben. Das ist schon ein wichtiges Element des Selbstbildes und auch des Erzeugen für Fremde, ne?
Ja, unbedingt. Also ich meine, es ist immer Kommunikation in beide Richtungen, ins Inland und ins Ausland. Wichtig ist eben ja immer, wer sitzt da neben Putin noch auf der Tribüne, Lukaschenko, der Präsident Kasachstan. Also viel ist es ohnehin nicht mehr, wer sich da mit ihm zu zeigen traut oder das für prestigereich hält. Und ich glaube wirklich, dass die Bevölkerung sich gerade wenig um diese Parade im Zentrum schert. Viel einschneidender ist, wenn das Internet nicht funktioniert.
Sagt die Historikerin Susanne Schattenberg von der Uni Bremen. Vor rund einem Monat haben 170 französische Autoren gegen den Rechtsruck im renommierten Verlag Grasset protestiert. Und jetzt gibt es auch internationale Reaktionen, weiß Anja Reinhardt in den Kulturmeldungen.
21 Autorinnen und Autoren protestieren nun ebenfalls gegen den Milliardär Vincent Bolloré, der die Verlagsgruppe Hachette vor 3 Jahren übernommen hat, darunter die Literaturnobelpreisträgerin Han Kang, der Pulitzer-Preisträger Joshua Cohen. Auch der Verlag Grasset gehört zu Hachette. Dort wurde der langjährige Chef Olivier Norat entlassen, der für viele Autoren das intellektuelle und moralische Zentrum des Verlags war. Den internationalen Protest hat die deutsch-britische Autorin Katharina Volkmar mitorganisiert.
Es ging uns, glaube ich, vor allem darum, uns zu solidarisieren. Und gleichzeitig geht es uns auch darum, dass natürlich Hachette auch einen großen Anteil des englischen Verlagswesens ausmacht. Hachette ist ja nicht nur in Frankreich verortet. Und da ging es uns auch um die Sichtbarkeit.
Sagte sie heute dem Deutschlandfunk, es gehe auch darum, so Katharina Volkmar, dem Rechtsruck in der Kultur etwas entgegenzusetzen.
Das war ja für uns alle auch irgendwie so ein Moment, wo wir gesehen haben, dass diese Geschichten nicht nur aus Russland kommen oder aus Orbáns Ungarn oder so, sondern sie kommen auch aus Frankreich. Dass diese Gefahr, die von rechts ausgeht, dass das jetzt sozusagen an unserer Haustür angekommen ist.
Katharina Volkmar warnte auch vor den finanziellen Mitteln, die rechten und rechtsextremen Ideologen zur Verfügung stünden.
Diese neue Form von Unterdrückung und Gleichschaltung, das ist irgendwie so eine neue Form von Unterdrückung, die ich sehr unruhigend finde. Sowas wie Elon Musk, der Twitter gekauft hat. Ne? Also dieses Prinzip irgendwie, dass man das dann halt sowas aufkauft und dann nach seinen Vorstellungen da irgendwie ummodelliert.
So die deutsch-britische Autorin Katharina Volkmar im Interview mit dem Deutschlandfunk zu einem internationalen Protestbrief gegen den rechten Verleger Vincent Bolloré. Der Streit um den Ausschluss 3 linker Buchhandlungen vom Deutschen Buchhandlungspreis geht in eine neue Runde. Die betroffenen Buchhandlungen werfen Kulturstaatsminister Wolfram Weimar vor, den Bundestag möglicherweise falsch informiert zu haben. Hintergrund ist eine kleine Anfrage der Grünen. Darin hatte die Bundesregierung erklärt, man habe beim Verfassungsschutz wegen angeblicher verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse zu den Buchhandlungen nachgehakt. In den Gerichtsakten fehlt laut den Anwälten dafür allerdings jeder Nachweis. Entweder seien dem Verwaltungsgericht Unterlagen vorenthalten worden oder die Antwort an den Bundestag sei falsch gewesen. Die Anwälte verlangen jetzt eine Erklärung des Kulturstaatsministers, wie sie heute in einer Pressemitteilung bekannt gaben. Der Schweizer Fotograf Roland Iselin ist tot. Er starb nach langer Krankheit am 4. Mai, wie die Schweizer Fotostiftung heute mitteilte, die auch sein Archiv verwaltet.
Die Kulturmeldung war das mit Anja Reinhardt am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten die Information am Abend. 2 Themen dort unter anderem einmal die Entlastungsprämie und dann natürlich auch der DGB-Bundeskongress. Ihnen einen guten Abend.